Vielen Dank unserer Musikgruppe für die tollen Lieder, die uns helfen, auf Jesus zu schauen, Gott anzubeten. Und das ist ja einfach auch ein wichtiges Anliegen der Gemeinde Jesu Christi und auch etwas zur Ehre Gottes, wenn wir es von ganzem Herzen tun. Wir sind in der Adventszeit. Advent heißt, zum 100. Mal gesagt, Ankunft. Ihr wisst es. Aber wir warten nicht mehr darauf, dass Jesus in Bethlehem geboren wird, wenn wir mal ganz ehrlich sind, sondern die Christenheit wartet darauf, dass Jesus Christus zurückkommt in Macht und Herrlichkeit. Die Bibel gibt uns ein herrliches Ziel. Wir werden ihn einst sehen. Und Gottes Wort möchte uns immer wieder ermutigen, dass wir dranbleiben auf diesem Weg. Das ist hier mal die Skizze. Und es gibt einfach auch einige Hürden oder auch einige Anfechtungen auf dem Weg, bis Jesus Christus kommt. Wir hatten am ersten Advent das Thema Verführung etwas eingehend hier gesprochen und habe nachher auch gemerkt, die Beispiele, die ich gebracht habe, waren aktuell. Es gibt Geschwister, die davon betroffen sind. Dann heute ist das Thema Verfolgung. Schön hat schon so wunderbar hingeleitet, gerade auch von seinem Hintergrund her, dass wir schon ein wenig eingestimmt sind auf diese Thematik. Und nächsten Sonntag wird es um das Thema Müdigkeit gehen, ermüden im Glauben oder eben auf der Wegstrecke. Ja, Verfolgung, das griechische Wort Klipsis, müsst ihr euch nicht merken, ist immer wieder in aller Munde, gerade auch durch Open Doors, die an dieser Stelle eine gute Arbeit leisten und diese Thematik auch in das Bewusstsein der westlichen Welt bringt. Man kann es auch übersetzen, so von den biblischen Begriffen her, mit Bedrängnis oder auch mit Trübsal. Dieses griechische Wort wird unterschiedlich übersetzt, mal mit Verfolgung. Das ist ein etwas merkwürdiger Begriff, da läuft ja jemand weg und der andere läuft hinterher. Aber eben Christenverfolgung, manchmal auch übersetzt mit Bedrängnis oder eben auch mit Trübsal, wo es Begriffe gibt wie große Trübsal. Es gibt auch diesen Begriff große Bedrängnis. Ja, vielleicht ein Blick zu den ersten Christen in den ersten Jahrhunderten, gerade im Kontext des römischen Weltreiches, in dem der Kaiser beanspruchte, Gott zu sein und göttliche Verehrung forderte von seinen Untertanen und das natürlich ganz stark in Konkurrenz geriet mit Jesus Christus, der Kyrios, der Herr, zu dem alleine sich die Christen bekannten und den alleine sie anbeteten. Man sagt von diesen ersten Christen der ersten Jahrhunderte, diesen Ausspruch, den ihr vielleicht auch kennt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Sehr viele sind um ihres Glaubens willen in den Tod gegangen und haben mit ihrem Leben bezahlt, um Jesus Christus treu zu bleiben. Ein bekanntes Beispiel ist Polycarp von Smyrna. Er lebte 155 oder er starb, glaube ich, 155. Smyrna, eine Stadt in der, also heute ist es Türkei, damals eben Vorderasien. Und er ist ein bekannter Märtyrer und wurde öffentlich verbrannt um seines Glaubens willen. Es ist mal ganz interessant, so ganz kurz hier mal den Zusammenhang zu lesen. Diese Verhandlung dann der Prokonsul stellte ihn vor die Wahl, den Namen Jesus zu verfluchen und dem römischen Kaiser das Kaiseropfer zu geben oder zu sterben. Was würde ich machen? Er sagte, 86 Jahre habe ich ihm gedient, indem er mir nie etwas Böses zugefügt hat. Wie kann ich den König, der mich gerettet hat, verfluchen? Als der Prokonsul ihm mit dem Verbrennen drohte, erwiderte Polycarp, du drohst mit einem zeitlichen Feuer, das rasch erlischt. Da du das Feuer nicht kennst, das die Gottlosen beim jüngsten Gericht erwartet und sie auf ewig bestraft. Das ist legendär geworden, Polycarp von Smyrna, und lässt uns ein wenig spüren, was für ein Wind damals war im Römischen Reich und bei den Christen zu der Zeit damals. Gehen wir einen Schritt, oder vielleicht noch zu erwähnen, wir sehen hier, Mission und Passion lässt sich nicht trennen. Nordafrika. Es dauerte keine 500 Jahre und Nordafrika wurde zum größten christlichen Zentrum überhaupt. Oder zum einen der größten christlichen Zentren. So Länder wie Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen, Ägypten gehörte auch noch so ein bisschen zu diesem Bereich damals dazu. Mal eine Aussage: Im 5. Jahrhundert gab es in Nordafrika 600 Bischöfe, die jeweils einen großen Kirchenbezirk unter sich hatten. Und entscheidende Glaubensväter, von denen es wichtige dogmatische Schriften gibt, bis heute sind sie fundamental, kommen aus dieser Gegend, seien nur zwei Namen genannt, Augustinus oder eben Tertullian. Dann aber diese Nachricht, Ende des 7. Jahrhunderts, also nicht lange nach der Zeit, wo Mohammed dann verstarb, wurde ganz Nordafrika überrannt von den Arabern, missioniert zum größten Teil mit dem Schwert und die Kirchen wurden vernichtet und wir sprechen jetzt von einem völlig islamischen Bereich, wenn wir an Nordafrika denken. Das geschah innerhalb von 70 Jahren. Man kann überlegen, wie kann das so schnell passieren? Blühendes geistliches Leben und dann innerhalb von 70 Jahren fast komplett ausgelöscht und bis heute eine der verschlossensten Ecken der Welt, wenn es um das Evangelium, um Jesus Christus geht. Kirchengeschichtler haben schon geforscht und ein Grund, den sie nannten, war, die Kirchen beschäftigten sich nur noch mit sich selbst. Aber sie waren nicht mehr missionarisch, sie hatten keinen Blick mehr für die Menschen, die Jesus Christus nicht kennen. Und dann kam immer mehr Streit, auch dogmatischer Streit und ethischer Streit. Und die Christenheit war dann doch schon recht geschwächt. Und als dann die Araber kamen, konnte man nicht viel entgegensetzen. Aber eine Kirche hat es ja geschafft. Die koptische Kirche in Ägypten, von der wir bis heute reden und wo es auch heute sehr viele entschiedene, lebendige Christen gibt. Warum hat es die koptische Kirche damals geschafft? Das ist gar nicht mal so ein heiliger Grund. Auch das lässt sich kirchengeschichtlich gut feststellen. Wenn wir es mal so hier sehen, man hat natürlich den Christen zum Beispiel auch in Ägypten angeboten, okay, ihr könnt, zuerst wurden viele getötet, erschreckt, und dann wurde ihnen angeboten, ihr könnt gerne Christen bleiben, aber ihr müsst eine Kopfsteuer bezahlen. Und die war ganz schön hoch. Und aufgrund dieser Aussage, ihr müsst eine Kopfsteuer bezahlen, um Christen bleiben zu können, sind ganz viele Christen konvertiert zum Islam. Und es sind immer mehr Christen zum Islam konvertiert. Der Glaube war ihnen nun doch nicht so viel wert wie das Geld, das sie zahlen müssten, um Christen zu bleiben. Am Ende sagten dann die Araber, oh liebe Zeit, die werden alle Moslems, dann kriegen wir gar keine Steuereinnahmen. Die wollen keine Christen mehr bleiben. Und da haben sie gesagt, okay, jetzt müssen auch die konvertierten Christen, die Moslems geworden sind, müssen auch Kopfsteuer bezahlen. Und dann auf einmal konvertierten sie nicht mehr. Und es blieben viele Christen übrig. Und deswegen von den Anfängen her gesehen, heute hat sich vieles geändert, ist die koptische Kirche nicht ausgelöscht worden. Im Gegensatz zur nordafrikanischen Kirche. Ist kein edler Grund, aber Gott hat es doch gebraucht. Und diese Kirche ist in Ägypten ein großer Segen. Ja, ein großer Sprung. Heute im 21. Jahrhundert, das ist angeklungen. Es ist die Rede davon, dass es ungefähr circa, wer kann das genau zählen, 200 Millionen verfolgte Christen weltweit gibt. Diese Zahl variiert. Es sind mal 100 Millionen, mal 200 Millionen, mal 250 Millionen, weil man das nicht so genau sehen kann, weil man diese Zahl auch erklären muss. Denn die Spannbreite, die da drin liegt, ist sehr groß. Sie geht von, dass jemand Nachteile erleidet bei der Schulbildung, bis hin, dass jemand im Märtyrertod stirbt. Aber das ist eine riesen Spannbreite. Und alles dazwischen wird gezählt. Und man kommt so ungefähr zu dieser Zahl 200 Milliarden. Und man muss natürlich dann auch noch sehen, jeder 200 Millionen. Man muss natürlich dann auch noch sehen, das soll das Ganze natürlich als Thema nicht relativieren, dass es über 2,4 Milliarden nominelle Christen gibt. Und die werden alle gezählt. Auch wo ethnische Kriege sind und ein christliches Land Leute verliert im Krieg und so weiter, das wird da auch mit reingezählt. Und es muss sich auf 2,4 Milliarden Christen beziehen, diese Zahl 200 Millionen. Es ist und bleibt dabei, dass es keine so große Personenzahl gibt, die verfolgt wird um ihres Glaubens willen, wie die Christen. Setzt man das aber in Relation zur Zahl aller Dazugehörigen, sind die Christen nicht die meistverfolgten. Da kommen sogar die Moslems noch darüber oder auch die Juden. Wenn man es in Relation sieht, aber das nützt ja nichts. Es ist schlimm und es ist schlimm genug. Ja, wir wollen uns ein wenig der Bibel nähern. Ich habe einfach auch einige Bibelverse und möchte euch einfach bitten, lest sie einfach mit. Es ist Gottes Wort und da erfahren wir, was Gott uns auch zu diesem Thema sagt. Fragen wir zuerst Jesus. Dann habe ich hier einen Vers ausgesucht, wiederum aus der sogenannten Endzeitrede, in der er auch sagte, es werden viele Verführungen kommen, das Thema letztes Mal. Hier sagt er auch etwas über Verfolgungen. Ihr werdet verhaftet, verfolgt und umgebracht werden. Auf der ganzen Welt wird man euch hassen, weil ihr euch zu meinem Namen bekennt. Nicht gerade ermutigende Worte für seine Nachfolger, aber ehrliche Worte. Oder denken wir an das, wir haben es erstens zum Teil schon gehört, Johannes 15, Vers 20, in dieser Abschiedsrede, die Jesus seinen Jüngern gehalten hat, wo es heißt, denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Da sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Von den 12 Aposteln, zu denen Jesus sprach, ist nur einer, so viel man weiß, eines natürlichen Todes gestorben. Und der starb auch noch in der Verbannung, Johannes, auf der Insel Patmos. Alle anderen sind, bis auf Judas, der sich selber das Leben nahm, sind um des Glaubens willen getötet worden und nicht eines natürlichen Todes gestorben. Hören wir auf das, was Paulus sagt in Apostelgeschichte 14, 22. Das Umfeld heißt, dort stärkten sie die jungen Christen und ermutigten sie, in ihrem Glauben festzuhalten. Sie erinnerten sie noch einmal daran, der Weg in Gottes Reich führt durch viel Leid und Verfolgung. Der Weg in Gottes Reich führt durch viel Leid und Verfolgung. Oder auch in 2. Timotheus 3, Vers 12, wo Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus schreibt, es sind eine seiner letzten Worte: Jeder, der an Christus Jesus glaubt und ein Leben zur Ehre Gottes führen will, wird Verfolgung erleben. Wir lesen diese Verse, vielleicht ein bisschen mit ungläubigem Herzen, der wird Verfolgung erleben. Die Kirchengeschichte zeigt das, die Missionsgeschichte noch mehr. Und Berichte Einzelner unterstreichen das. Schauen wir auch Johannes in der Offenbarung, in Kapitel 7, Vers 9, wo er einen Blick ganz nach vorne nimmt, zum Ende der Weltgeschichte hin. Da sieht Johannes und sagt eben, ich sah eine riesige Menschenmenge, so groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern, alle Sprachen der Welt waren hier zu hören. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Also hier sind alle Geretteten versammelt vor dem Thron Gottes, der ganzen Geschichte. Und dann heißt es weiter, da sagte er zu mir, Diese Menschen haben die große Verfolgung durchgestanden. Sie haben ihre Kleider gewaschen im Blut des Lammes. Sie haben ihre Kleider gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Also die, die da am Ende bei Gott ankommen in seiner Herrlichkeit, werden hier beschrieben als Menschen aus der großen Bedrängnis. Und es deckt sich mit den Worten, die Jesus sagte und die auch Paulus in den zitierten und in vielen anderen Stellen erwähnt. Petrus formuliert das nochmal anders, schier euphorisch möchte man denken, ne? Und wir haben ein vielleicht noch größeres Fragezeichen, wenn wir es lesen. Er sagt, ihr könnt euch glücklich schätzen, wenn man euch angreift und verhöhnt, nur weil ihr euch zu Christus bekennt. Daran zeigt sich nämlich, dass der Geist Gottes, der Geist seiner Herrlichkeit auf euch ruht. Wir bemitleiden verfolgte Christen, aber sie wollen nicht unser Mitleid, sie wollen unsere Gebete. Und wenn man sie kennenlernt, denken wir an Bruder Saleh, der hier war, aus Norden Nigerias. Sie strahlen eine Freude aus. Ich denke, manchmal vielleicht eine größere Freude, als wir sie ausstrahlen, weil sie um Jesu Willen gelitten haben. Weil sie um Jesu Willen Nachteile auf sich genommen haben. Und wer das im Kleinen oder Größeren von uns erfahren hat, merkt bei sich auch im Nachhinein, dass dadurch Freude ins Herz kommt. Auch deswegen, weil es uns ein wenig zeigt, ich bin auf der Seite Jesu, der das selber auch erlitten hat. Und Jesus sagt, glücklich könnt ihr euch, und das ist in der Bergpredigt, die man sonst ja gerne zitiert, ne? Glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genauso hat man die Propheten früher auch schon verfolgt. Also der biblische Befund ist eindeutig. Jesus, die Apostel, die Bibel spricht von Verfolgung. Schier als eine Selbstverständlichkeit. Als Markenzeichen entschiedener Nachfolger Jesu Christi. Und sie spricht nicht bemitleidend oder jammernd darüber, sondern sagt sogar, ihr könnt euch glücklich schätzen, wenn ihr um meinetwillen auch mal Nachteile auf euch nehmen müsst. Denn was nichts kostet, ist nichts wert. Ne? Das spüren wir. Ja, man könnte sagen, eine schlechte Werbestrategie, wenn die Bibel davon spricht. Und so würde kein Unternehmen werben für sein Auto und dabei sagen, aber es könnte sein, wenn du mit diesem Auto fährst und es kaufst, nach 3 Jahren ist der Motor kaputt. Würde man nie kaufen, ne? Und die Bibel sagt, wenn du mir nachfolgst, wenn du Jesus nachfolgst, wird es Nachteile geben. Es kann dir sogar vielleicht das Leben kosten. Keine gute Werbestrategie, aber ehrlich. Und wir brauchen in der heutigen Zeit und überhaupt ehrliche Aussagen, wo uns alles gesagt wird. Und nicht nur die Zuckerseite, die Werbeseite, nicht nur das Schaufenster, sondern was wirklich im Tresen oder hinterm oder unterm Tresen ist. Also hier ist schon irgendwo, warum das so ist. Ne? Also Paulus schreibt mal an die Gemeinde in Thessalonik, die noch gar nicht lange bestand. Denn schon als wir bei euch waren, bei der Gemeindegründung, sagten wir es euch voraus, dass wir in Bedrängnis geraten würden. Wie es denn auch geschehen ist und wie ihr wisst. Also die Thessalonicher erlebten Nachteile, weil sie an Jesus glaubten, wie auch immer diese aussahen. Und zum Glück hatte Paulus es ihnen vorausgesagt, sonst wären sie völlig irritiert gewesen. Paulus, wenn du das gesagt hättest, das hast du uns total verschwiegen. Sind wir etwa auf falschem Weg? Paulus sagte nichts davon. Und Jesus sieht das ähnlich. Ne? In diesem Kapitel 15 und 16 sagt er zu seinen Jüngern, ich sage euch das, damit ihr euch später daran erinnert und nicht überrascht seid, wenn dies alles eintrifft. Das ist eine heilsame Ehrlichkeit. Und am Ende schrumpft Gemeinde Jesu dadurch nicht. Am Ende sind Menschen dadurch nicht abgeschreckt, sondern es ist sogar anziehend, weil man merkt, da ist irgendwas, was es wert ist. Koste es, was es wolle. Auch wenn jemand sich zum Glauben bekehrt, dann gehören ganz schnell auch ehrliche Aussagen dazu. Du wirst Anfechtungen in dein Leben bekommen. Du wirst immer noch merken, dass du allen Mist bauen kannst. Du wirst so sehr abhängig werden von Jesus. Und es kann sein, dass man in deiner Familie dich belächelt oder verspottet. Wenn man das nicht gesagt bekommt, nicht gelehrt bekommt, sondern nur die Zuckerseite, dann ist derjenige schnell geneigt zu sagen, ja, was war denn das jetzt? Gründe gibt es viele. Ich möchte nur ein paar erwähnen. Hört sich schier banal an, aber Jesus sagt mal, mich dagegen hasst sie, also die Welt, auch die Menschen, weil ich sage, dass ihre Taten böse sind. Also das war mit ein Grund, warum man Jesus ablehnte, vor allem auch die Gelehrten, weil er ihnen einen Spiegel vorhielt und weil er auch mal sagen konnte, und das ist nicht okay. Oder aus dem ersten Petrusbrief ein Beispiel, wo es Petrus schreibt, jetzt wundern sich die anderen oder sie sind befremdet, ne, dass ihr bei ihrem zügellosen Treiben nicht mehr mitmacht und beschimpfen euch deswegen. Man war vielleicht vorher ein Saufkumpane, man hat vielleicht vorher auch ein Mädchen nach dem anderen aufgerissen, man hat im Betrieb mitgelästert und bei den Nachbarn auch über den nächsten Nachbarn geschimpft. Und beim Kaffeeklatsch, wenn einer draußen war, dann auch über den mitgelästert und so weiter und so fort. Man hat was mitgehen lassen oder gelingt beim Schreiben und jetzt kommt man zum Glauben und möchte so leben, wie es Gott gefällt. Und das befremdet die anderen, das irritiert die anderen und da reibt sich was und passt was nicht zusammen und sie lästern. Aber es ist ein Lästern aus der Hilflosigkeit heraus, denn auch der Ungläubige erfährt einen Schmerz. Er wird entfremdet zu einem Menschen hin, der ihm vorher viel näher stand. Und so ist auf beiden Seiten ein großer Schmerz. Nur der Gläubige wird für den anderen beten. Der andere wird vielleicht in seiner Hilflosigkeit lästern oder spotten. Aber auch das ist ein Grund. Und wir haben nicht die Zeit dazu, aber Offenbarung gibt uns nochmal in Kapitel 12 eine ganz andere Dimension. In Offenbarung 12 wird geschildert, wie Jesus geboren wird, und wie ein Kampf im Himmel stattfindet zwischen dem Erzengel Michael mit seinen Soldaten, hätte ich hier gesagt, Engeln und mit dem Teufel und seinen Engeln. Und da ist ein großer Kampf und Michael gewinnt und der Teufel mit seinen Engeln wird auf die Erde geworfen. Und dann heißt es irgendwo, er kommt mit einem großen Zorn und er hat wenig Zeit und er will die Heiligen vernichten. Vor allem die Frau des Kindes, die da zur Gemeinde geworden ist, in Offenbarung 12, die dann verborgen wird von Gott und beschützt wird, aber der Teufel hinterhergeht, um zu zerstören und zu vernichten. Und deswegen hat auch die Verfolgung von Christen und die Bedrängnis und das Lästern und Schimpfen auch nochmal eine andere Dimension. Da prallt auch nochmal Licht und Finsternis aufeinander. Da ist ein Kampf, der aber schon entschieden ist. Denn der Sieger ist Gott. Das, was der Teufel tut, sind noch eine Art Nachwehen. Er weiß, dass sein endgültig letzter Tag immer näher kommt. Aber es trifft die, die zu Jesus gehören. Vielleicht ein kleiner Umschwenk, um uns nochmal zu sensibilisieren, weil ich noch ein bisschen zu uns kommen möchte. Traktate, christliche Schriften verteilen. Das ist eine gute christliche Übung, sie hält einen wach und fit, hat man was zu beten, hat man was zu tun und manchmal kommt ja auch was Gutes zurück. Hier und da kommen auch Menschen dadurch zum Glauben. Und jemand, der verbal nicht so gut drauf ist, wenn er was verteilen kann, ist auch eine große Hilfe. In Deutschland und gegenüberstellen möchte ich mal Kenia. Wenn wir in Deutschland Traktate verteilen, gestern zum Beispiel in der Fußgängerzone, ich war jetzt nicht dabei, aber ich war ja öfters dabei, Einsatz in der Fußgängerzone, wir verteilen Traktate und so die maximale negative Reaktion ist kein Interesse, Gleichgültigkeit und beim Verteilen bekommt man kalte Füße, über die man jammert. Das ist so, ich mache das viele Jahre. Es gibt mal Ausnahmen, dass jemand wirklich mal ordentlich drauf losschimpft, aber im Normalfall ist das so das maximale Negative, was einem begegnet. Manchmal gibt es dann Glaubensgeschwister, die völlig empört sind, als wären sie verfolgt worden. Die haben kein Traktat genommen. Gottlose Welt, wie schlimm ist heute alles? So, liebe Zeit, ey, ich nehme auch viele Flyer nicht, die mir angeboten werden in der Stadt. Und das ist so schlimm nicht, liebe Leute. Dann fangen wir mal in Kenia an. Das ist ein Beispiel aus einer Welt, wo es eben auch Christenverfolgung gibt. Zum Beispiel, ich las jetzt gerade die Woche von ihm, der Bruder Ali Abdi. 67 Jahre alt, 11 Kinder. Hat jemand mehr unter uns? Nee. 11 Kinder, die muss er ja durchkriegen. Seit 2001 ist er Christ, er war Moslem. Er ist in einer Gegend von Kenia, wo der Islam dominiert und viele islamische oder muslimische Dörfer auch sind. Er wird auch genannt Ticket Ali, weil er verteilt die Flyer und sagt, das ist eine Fahrkarte zum Himmel. Und man nennt ihn überall Ticket Ali. Kurzer Bericht so von seinem Alltag. Immer früh am Morgen, nach der Morgenandacht, packt er seinen Rucksack voll mit evangelistischen Büchlein und Traktaten. Dann marschiert er los von Dorf zu Dorf, bis die Mittagshitze beginnt. Dann macht er Pause. Ab 4 Uhr marschiert er weiter, bis die Dunkelheit anbricht. Also um 5 oder 6 wird es da auch schon dunkel, nicht um 12 nachts. So sieht bei ihm der Tag aus. Also Gott hat sein Herz so angerührt. Er ist selber zum Glauben gekommen und verteilt in diesen muslimischen Dörfern Traktate. Die Moslems sind natürlich auch spitz geworden und man hat auch schon über Minarett ausrufen lassen, hindert ihn daran und so weiter. Und dann war es im Oktober dieses Jahres, am 6. Oktober, die ganze Familie saß im Haus zum Essen oder wie auch immer, hat man ihn von außen das Haus angezündet, abgebrannt. Die konnten gerade noch rauskommen und sind notbedürftig irgendwo in der Missionsstation untergekommen und warten auf Hilfe, ne? Das ist vielleicht ein Extrembeispiel, ne? Aber das ist so ein bisschen, was wir, glaube ich, auch, da ist noch mehr passiert bei ihm, das will ich jetzt gar nicht erwähnen, ne? Dann wäre es euch ein bisschen anders. Aber das reicht schon, wenn das Haus abgebrannt wurde. Und es ist so dieses, so zwei Extreme, die wir sehen, aber die wir auch irgendwo spüren. So bei uns irgendwie in Deutschland, ja, da ist es so, wenn jemand schief guckt, ist es schon eine halbe Christenverfolgung. Und in anderen Ländern, vor allem zurzeit in islamischen Ländern, um gar nicht zu reden von Nordkorea, sieht es manchmal eben im Extrem so aus. Das passiert. Und wir hören das immer wieder und lesen das. Und wir sind eine Christenheit und stehen alle unter dem Wort Gottes, ne? Und manchmal sagt man sich, oh, warum ist das so? Wie kann ich damit umgehen? Schlecht wäre es zu sagen, ich wünsche mir Verfolgung herbei. Das sollte man gar nicht tun. Gott weiß, wann er was schickt und was am allerbesten ist. Aber es ist ein gewisses Gefühl, das man mit sich trägt, wenn es um diese Dinge geht. Deswegen möchte ich noch mal ein paar Punkte nennen. Verfolgung, Ablehnung. Es gibt Zeiten der Ruhe und Zeiten der Verfolgung. Wenn man die letzten 2000 Jahre anschaut, auch schon in der Urgemeinde hat es geheißen, sie fanden Wohlgefallen beim Volk. Sie waren beliebt, die Christen. Aber dann wird in Kapitel 8 auch geschildert, wie eine große Verfolgung ausbrach. Und die Christen überall hin strömten und zum größten Teil Jerusalem verlassen mussten. Das ist eine Verfolgung, die man vielleicht sogar begründen kann, warum Gott die geschickt hat. Die Christen hatten sich in Jerusalem derart eingenistet, dass sie nichts anderes mehr sahen wie Jerusalem und ihr schönes Leben. Sie hielten die Mahlzeiten hin und her in den Häusern mit Freuden. Dabei hatte Jesus gesagt, geht in alle Welt, mache zu Jüngern, fangt an in Jerusalem, aber auch Samaria und so weiter bis ans Ende der Welt. Das war nicht passiert innerhalb von 10 Jahren. Aber durch diese Verfolgung auf einmal gingen die Christen in alle Gegenden und zum Beispiel wurde dadurch die Gemeinde in Antiochien gegründet, wo dann auch Paulus war und Barnabas und die erste Missionsgemeinde dann auch die Missionare aussandte. Aber es gibt solche und solche Zeiten. In Deutschland haben wir jetzt eine solche Zeit. Wir wissen nicht, was noch kommt. Es gab auch schon andere Zeiten. Japan wurden die Christen schon mal fast alle getötet. Und da war es fast bei null. Und heute ist eine ruhige Zeit, aber auch keine Erweckung. Es gibt solche und solche Zeiten. Es muss nicht in jedem Land Verfolgung sein. Wir sind ein Leib weltweit. Und wenn ein Glied leidet, leiden die anderen Glieder mit. Wir gehören zusammen, auch im Leiden und im Nichtleiden. Gott sieht den ganzen Leib. Dann gibt es natürlich auch dieses Verfolgung oder Bedrängnis innerhalb der Familie. Jesus sagt dazu, ich werde Vater und Sohn, Mutter und Tochter, Schwiegertochter und Schwiegermutter gegeneinander aufbringen. Der liebe Jesus zettelt Streit in der Familie an. Das ist harter Tobak. Und sagt dann sogar, die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Und die Konsequenz für den Gläubigen, wer seinen Vater oder seine Mutter, seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wie hoch Jesus die Latte legt. Ne? Natürlich freut er sich, wenn Familien Harmonie haben. Am besten, wenn sie gemeinsam an Jesus glauben. Aber er sagt auch, ich bin mehr als Harmonie. Wenn es an mich zu glauben bedeutet, dass andere sich dagegen stellen, musst du die Entscheidung treffen. Und es sind sicher einige unter uns, die an diesem Punkt auch ein Stück Verfolgung oder Ablehnung oder Befremdung erfahren, weil vielleicht der Ehepartner eben nicht zum Glauben kommt oder weil vielleicht die Eltern oder die Kinder oder die Verwandtschaft bei der Geburtstagsfeier oder wie auch immer. Dann gibt es auch gesellschaftlichen Druck, Stigmatisierung. Vielleicht zum einen die Intoleranz der Toleranten. Auch eine sehr tolerant erscheinende Gesellschaft kann in gewissen Punkten diktatorisch sein, wenn man eben nicht diese Toleranz lebt, die man leben sollte. Kann man auch mal die Keule der angeblichen Toleranz erfahren. Ein Beispiel ist der Kirchentag, der jedes Jahr stattfindet, wo man prinzipiell sagt von der Kirchentagsleitung her, es ist wirklich, wir geben allem eine Plattform, ne, damit es richtig bunt ist. Also dieses Jahr konnte man sogar einen Kurs belegen, die Vagina der Frau zu malen. Ne? Das gab es auf dem Kirchentag. Also wir geben wirklich allem eine Plattform und seit Jahren aber gibt es auch Missionsgesellschaften, die auch den Juden, den Israeliten das Evangelium bringen möchten, weil Jesus ja auch ihnen das Evangelium bringen will oder dass sie zum Glauben kommen. Aber sie werden jedes Jahr abgelehnt, sie bekommen jedes Jahr ein Verbot. Das würde einfach diesen Frieden stören, das ist nicht möglich auf dem Kirchentag. Das ist vielleicht ein harmloses Beispiel, wenn es darum geht, die Intoleranz der Toleranten. Wir könnten jetzt noch andere Beispiele aufführen, wo dann die Toleranz doch nicht mehr so tolerant ist. Oder wenn es um Political Correctness geht, was darf man in Deutschland sagen, was nicht? Verordnete Tabus. Ich möchte nur ein paar Punkte nennen. Das sind so Dinge, Klima. Wenn man nicht da im allgemeinen Trend mitspricht und lebt, hat man es wirklich sehr schwer. Jetzt sage ich das mal ganz wertneutral, aber es geht nur um die Sache eben. Abtreibung. Stelle ich meine Fußgängerzone und sage auf einem Schild, Gott ist gegen Abtreibung, dass wir Leben im Bauch der Mutter töten. Weiß nicht, wie es einem da geht, wenn man da 3-4 Stunden steht. Schwierig. Vielleicht kommt man in die Zeitung und wird so richtig als ein brutaler Mensch dargestellt, ne, der hier einfach ja, Islam als Bedrohung ist auch nicht so in, wenn man das sagt, trotz endloser Terroranschläge, trotz radikalem Islam. Sicher muss man differenzieren zwischen dem einzelnen Moslem und dem Islam schlechthin und auch dem aggressiven Islam. Aber hier gibt es auch Sprechverbote, unausgeschriebene Deutungsverbote. Religionen, halt die Homo-Debatte, die sich ja immer mehr zuspitzt über den Gesundheitsminister Spahn, der es jetzt ja sogar verbieten möchte, nicht nur, dass eben jemand nicht therapiert werden darf, sondern dass man auch ihn gar nicht darauf hinweisen darf, dass es auch nochmal andere Möglichkeiten gibt, über die man nachdenken könnte. Ja. Und da gibt es große Diskussionen in Berlin. Die Evangelische Allianz, andere Gemeindeverbände sitzen zusammen mit den Gesetzgebern. Und sie haben jetzt letztens geschrieben, wenn das alles so durchgeht, dann stehen wir ganz schnell mit einem Fuß im Gefängnis. Wirklich, mit einem Fuß im Gefängnis. Nur wenn wir jemandem etwas raten in Richtung, vielleicht kann Gott dich ja frei machen. Vielleicht gibt es ja einen Weg. Das ist schon zu viel. Dann ist es gegen Gesetz. Und auch so kann es eben auf anderen Gebieten mal Gesetze geben, wo wir sagen, hoppla, es wird in manchen Dingen enger. In der Schweiz debattiert man gerade darüber, gewisse Passagen aus der Bibel rauszustreichen, ne, die irgendwo nicht in diese allgemeine Religiosität reinpassen. Evolution ist die allerheiligste Kuh. Wer das antastet, ist dumm. Jesus sagt aber trotzdem, und das fordert uns ja heraus. Ne? Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer aber vor den Menschen nicht zu mir steht, zu dem werde ich auch vor meinem Vater im Himmel nicht stehen. Und es gibt noch die staatlich verordnete und organisierte Diskriminierung, wie wir es in manchen Ländern erleben. Denken wir an Korea, Saudi-Arabien. Wenn man da konvertiert oder als Moslem eine Bibel hat, dann ist es ein Todesurteil, ne, und nicht weniger. Aber wir liefern da gerne Waffen hin, weil das Geschäft steht über jede Wahrheit. Ne. Das würde jetzt zu weit führen. Die Galater hatten diesen Konflikt. Wenn Paulus ihnen schreibt, Leute, denen es nur um ihr Ansehen und ihre Geltung vor Menschen geht, bedrängen euch, ihr müsst euch noch beschneiden lassen. Dabei haben sie nur Angst, verfolgt zu werden, wenn sie sich einzig und allein zum gekreuzigten Jesus Christus bekennen. Es gab damals dieses Toleranzedikt des Cäsars und er hat es den Juden gestattet, ihren Glauben frei auszuüben im Römischen Reich. Sabbat halten und so weiter. Die Christen aber wurden verfolgt. Ne? Und jetzt boten die Juden den Christen an, also wenn ihr euch beschneiden lasst und das mit dem Gekreuzigten mal so ein bisschen sein lasst, dann nehmen wir euch als Unterabteilung zu uns ins Judentum mit rein und dann seid ihr geschützt durch dieses Toleranzedikt von Cäsar. Und da waren die Gemeinden hin und her gerissen und Paulus sagt, nein. Ne? Wenn ihr euch beschneiden lasst, um der Verfolgung zu entgehen, verleugnet ihr das Kreuz. Aber es war eine Spannung, die auch wir vielleicht irgendwann mal in anderer Weise durchmachen. Ja, lassen wir es aus Zeitgründen mal weg. Jesus sagt, und damit schließe ich mit diesen Bibelworten, dass wir die noch vielleicht lesen. Danach wandte sich Jesus an alle, wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und sein Leben auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Und er sagt, dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe diese Welt besiegt. Verfolgung, ein großes Thema, im kleinen oder auch ein bisschen größeren erreicht es den einen oder anderen von uns auch, dass es ist der richtige Weg, den die Bibel beschreibt. Und Jesus sagt eben, dass wir uns nicht fürchten müssen, dass er die Welt überwunden hat. Und er sagt, seid mutig, seid getrost. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort und dass du deinen Kindern weltweit Orientierung schenkst durch dein Wort. Gerade auch denen, die in Anfechtung stehen, Bedrängnis oder gar Verfolgung. Wir wollen für unsere Brüder und Schwestern eintreten und für jeden unter uns, Herr, der hier zu leiden hat, dass du ihn segnest und stärkst, dass du ihm ganz groß wirst, größer als alles andere. Und dass du auch uns, Herr, ermutigst und stärkst, dir treu nachzufolgen, dass wir dich in Wahrheit bekennen und mit großer Liebe und Licht und Salz sind in dieser Welt. Amen.